Ja, fantastisch. Bei Micky Beisenherz läuft im Hintergrund noch Fußball. Das ist ja mittlerweile wichtig, weil wir ein Videopodcast sind. Hier hängt das deutsche Trikot vom 7:1 gegen Brasilien, was natürlich das einzig richtige Trikot ist. Warte, ich drehe mal. Natürlich. Ich kann ja nicht die Kamera drehen. So weit bin ich noch nicht.
Es ist das Flamengo-Trikot, also schwarz-rot.
Es ist das, genau. Also sehr, nachher, sehr ich glaube, die Zuschauer werden es sehen, es ist ein wunderbarer Stunt für einen Videopodcast, wenn ihr es nicht seht, aber vielleicht die Zuschauer. Also es ist das an Flamengo angelehnte schwarz-rote Trikot vom 7:1, das man natürlich an diesem Tag wieder aus dem Schrank holen musste.
Dazu kann ich nur sagen, was ist denn hier los? Das war ungefähr, glaube ich, das Gefühl so beim 5-0, glaube ich. Was ist denn hier los?
Du meinst aber damals, ne? Ja klar,
damals. Muss ja diesmal vielleicht nicht.
Ich habe interessanterweise, weil ihr darauf ja schon rekurriert, während des Spiels gegen Curaçao nicht einmal das Brasilien-Gefühl gehabt. Im Sinne von, selbst als das Ergebnis 7-1 stand, habe ich überhaupt nicht an Brasilien gedacht. Also daran kann man auch merken, dass der Gegner schon auch eine Rolle spielt. Ich habe mich natürlich gefreut, aber meine Referenzgröße war tendenziell doch mehr das 8-0 gegen Saudi-Arabien, als dass ich das Gefühl hatte, das ist ja wie damals beim 7:1 gegen Brasilien, auch wenn das Ergebnis das gleiche ist.
Ich war gestern beim Public Viewing am Potsdamer Platz, organisiert von Siad und 44 Trikots saß da auch kurz vor Anpfiff in einer Art Vorberichterstattung mit dem Kollegen und Freund Julian Hutter auf der Bühne und wir haben ein bisschen über WM-Stimmung gesprochen. Da waren ja mehrere hundert Leute, das war ein richtig großes Event mit großer Leinwand, wie man sich das so vorstellt und es wurde auch ausreichend und dann sehr oft gejubelt. Und trotzdem ist so mein Gefühl, so ein richtiges Brasilien-Ding, so eine Emotion, dieses, wo man wirklich denkt, dieses Turnier könnte was werden, das würde erst richtig entstehen, wenn du im Achtelfinale einen großen Gegner aus dem Weg räumst. Also wenn du im Achtelfinale die übergroßen, die überlebensgroßen Franzosen bekommen würdest und die schlägst du 2:1 durch ein Tor von Leroy Sané. Ich glaube, dann ist auch wieder diese Sommermärchen-Autokorso-Stimmung. Also nichts gegen das 7:1 gestern, das war ein fantastischer Abend, es hat Spaß gemacht, wir werden ja auch lang und breit darüber sprechen. Aber diese große Stimmung, hier geht was, wie nach dem 1:0 von Neuville gegen Polen damals. Also dieses, es geht ein Ruck durchs Land. Ich glaube, das wird es erst richtig geben, wenn auch dieses Turnier richtig gestartet ist, ungefähr in 2 Wochen.
Es ist völlig richtig, was du sagst. Ich meine, Jubel entsteht ja auch aus Erlösung. Und das ist ja im Fußball nicht zu unterschätzen. Und die Erlösung entsteht natürlich nur über die Fallhöhe und die ist gegen Curaçao nicht gegeben. Sondern die genau richtig, wie du es sagst, also jetzt sind wir natürlich gedanklich auch schon im Achtelfinale, auch böse Falle, später in der Rückschau wird man sagen, ja, kein Wunder, dass wir im 16. Finale gegen die Türkei rausgeflogen
sind. Aber immerhin,
die ganze Zeit kriegen
wir die Türken nicht.
Ja, ja, das stimmt. Die Gefahr besteht derzeit nicht. Also genau das ist es, was du sagst. Aber wir werden ja, wie du richtigerweise sagst, lang und breit darüber reden. Freuen wir uns doch für den Moment jetzt erst einmal, dass die Premiere gegen Curaçao so, wie ich finde übrigens, perfekt gelaufen ist. Perfekt im Sinne von, es gab ausreichend zu jubeln über die Offensive und perfekt auch dahingehend, es gibt ausreichend zu studieren in der Defensive. Also dass Nagelsmann da nicht einfach, weißt du, wenn das Videostudium beginnt, dann kann er ja auch mal da 1-2 Punkte ansprechen und sagen, pass mal auf, Jonathan und Co., da müsstet ihr aber vielleicht mal dran arbeiten, wenn die Elfenbeinküste kommt. Ganz schön viel Fußball, finde ich, dafür, dass wir Fußball-MML sind in den ersten Minuten. Das muss sich ändern.
Das ist richtig, aber man kann auch sagen, dank Leroy Sané wissen wir, dass wir eben auch stark genug sind, einen Gegner wie Curaçao auch mit 10 Mann zu schlagen.
Du bist eine Natter, du bist eine Sau, Mike. Finde ich, also,
wo kommt denn jetzt
sagen?
Schon wieder die Schärfe her? Du sitzt da, hast schon 2 Weißbier drin im Palma de Mallorca, musst jetzt sofort wieder, sofort wieder bei Big Daddy mit Adam Sandler hier, den musst du direkt wieder den Stock in die Speichen werfen. Das gefällt mir nicht. Weil so ist ich möchte zumindest eine Sache sagen, dieser kollektive Jubel in diesem Food Court, in dem das gestern stattgefunden hat, ich sag mal, es waren 500 bis 1000 Gäste da, aber dieser kollektive Jubel in der 6. Minute, der hatte ja was Historisches, weil das Tor von Felix Metscher ist ja wirklich zur gleichen Minute gefallen wie das erlösende Tor von Philipp Lahm gegen Costa Rica, jeweils in der 6. Minute. Da gibt es schon die historische Parallele. Auch damals war es ein frühes Tor. Es sind jeweils die frühesten WM-Tore einer deutschen Nationalmannschaft. Also auch da kann man schon mal Parallelen ziehen. Und da muss man sagen, so ein wunderbarer Start, auch wenn es nur gegen den apostrophiert Fußballzwerg Curaçao ging. Aber sowas kann dich natürlich durchs Turnier tragen, zumal... Und das fand ich auch interessant, das haben sie in der Halbzeit schon gesagt. Wenn du das so 6-7-1 gewinnst, weil ja sich auch die acht besten Gruppen Dritten qualifizieren.
Ja, wir sind im Grunde genommen schon durch.
Du bist jetzt zu 96% im 16. Genau. Finale.
Ja. Ja, ist das nicht ist verrückt? Krass. Also ich meine, es ist natürlich irgendwie auch die Perversion dieses Turnieres manifestiert sich darin, dass wir eigentlich schon weiter sind und der Druck jetzt schon fast raus ist, denn mit einem, genau wie du richtigerweise sagst, mit einem 7-1 zählen wir mit Sicherheit zu den besseren Gruppen Dritten, wenn wir es denn würden. Ich meine, andererseits wollen wir auch nicht vergessen, schon 2016 haben wir die Hände beim Kopf zusammengeschlagen über diesen Modus, dass die besten Gruppen Dritten auch weiterkommen und auf die Art ist Portugal damals durchs Turnier geschleppt worden mit 3 Unentschieden und wer ist am Ende Europameister geworden? Richtig, Portugal.
Der perfide Plan von Julian Nagelsmann, dieses 7-1 auszuspielen, dann unentschieden gegen die Elfenbeinküste und dann mal zu gucken, was es gegen Ecuador noch braucht, um Dritter zu werden, um dann im Turnierbaum den Franzosen zu entgehen.
Ja, ohne Scheiß. Also ich meine, ich habe schon viele Leute getroffen, die sich jetzt schon genau mit diesen Gedankenspielen beschäftigen, weil man sich ja auch erinnert, dass wir bei der EM 24 genau durch einen solchen Turnierbaum ja dann zu früh auf die Spanier getroffen sind. Auch da gab es ja Leute, ja wenn wir doch nicht Gruppenerste geworden wären, sondern Gruppenzweite, dann hätten wir andere bekommen, dann wären wir nicht auf die Spanier getroffen und all das. Diese Rechenspiele gab es. Das macht natürlich ein Trainer für gewöhnlich nie. Wir sind ja nicht 1982 die Schande von Gijón, aber manchmal erwischt man sich schon bei dem Gedanken, dass man so ein bisschen herumspekuliert und denkt, ach eigentlich, wenn man da jetzt mal also strategisch scheitert, wäre es für den Turnierverlauf gar nicht so schlecht.
Diese und andere historische und aktuelle Einschätzungen, die gibt es natürlich gleich nach einer kleinen und kurzen Verbraucherinformation.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich meine, also 7-1 hat Deutschland gewonnen. Das heißt, sie müssen ja auch, weil es ja auch warm war, das sieht man ja auch an den Trinkpausen, sich danach eben sehr, sehr regenerieren. Und dafür gibt es ja das Recovery Pillow in der DFB Edition. Darauf haben die doch alle geschlafen, oder?
Ja, also Leroy Sané zum Beispiel, der braucht diese Recovery Pillow ganz besonders, weil er natürlich in dieser Nacht besonders schlecht geschlafen haben wird. Das heißt, der hat sich natürlich herumgewälzt, er hat dann die eine Szene gedacht, wo er am Tor vorbeischlenzt. Und also der braucht dieses Recovery Pillow also doppelt und dreifach. Und das ist so gut, dass es sogar dafür sorgt, dass selbst Leroy Sané in dieser Nacht einigermaßen padden konnte. So gut ist das, muss man sich mal vorstellen.
Und möglicherweise brauchen es auch viele Fans, die ja mitgegangen sind, viel jubeln mussten und vielleicht sogar dann auch also glücklich und zufrieden, aber irgendwie auch ein bisschen belastet durch das Gucken dieses Spiels irgendwie in den Schlaf gefallen sind.
Na, wenn du so wie ich nach dem 7. Tor plötzlich deinen Sitznachbarn Huckepack hast und den da einmal durch den Foodcourt schleppst und sagst, wir sind wieder wer. Und dann knackt es hinten und dann sagst du, das ist jetzt aber alles unangenehm, ich gehe jetzt mal pennen. Und dann machst du schön Blackwell Recovery Kissen, passive Regeneration und nächsten Tag wachst du auf und machst direkt wieder Podcast.
Genau, während des Schlafs nämlich laufen ja lebenswichtige psychologische und physiologische Prozesse im Körper ab, die zur Erholung und zur mentalen Stärke beitragen und vor allem...
Aber teilweise ja sogar auch noch körperlich und geistig, ne? Auch noch.
Ja.
Also es mangelt da
ganzheitlich.
Nichts, ne?
Also es ist die ganzheitliche Regeneration, die da eben gefördert wird. Ob man eben Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Bauchschläfer ist, das Recovery Pillow ist dank der unterschiedlich geformten Seiten für jeden Schlaftyp geeignet, stützt Kopf und Nacken und schont die faszialen und muskulären Strukturen. Das Ganze könnt ihr natürlich ausprobieren. Könnt ihr sogar käuflich erwerben unter blackroll.com/de und mit dem Code FußballMML10 bekommt ihr 10% auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen Onlineshop. Und ihr wisst ja, Blackroll bietet ein vielfältiges Sortiment an Recovery-Tools wie eben Schlafprodukte, Faszien und Vibrationstools. Das Ganze eben nochmal nachzulesen unter blackroll.com/de.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Ich habe gut geschlafen, ich habe mich erholt von diesem 7:1. Ich bin fit. Attack, attack.
Attack, go.
Ich sag mal Musik bitte. Und damit begrüßen wir euch natürlich herzlich zur zweiten Ausgabe von Fußball WMML zur FIFA WM 2026. Und immer an unserer Seite der einzige, der wahre, der wirkliche Experte hier in der Runde von Fußball MML, Magenta-Experte Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich und gebe direkt dankenswerterweise zurück an den Mann, der hier ein bisschen auch der Leroy Sané von MML ist. Er kriegt viele Chancen und scheitert immer wieder vor großem Publikum. Mike Nöcker, meine Damen und Herren.
Das ist eine so miese, also mich natter zu bezeichnen, ist eine Unverschämtheit.
Ja, ist richtig, ja.
Mike D. ist gerade auf Solo-Tour, doch er wird seine Beastie Boys nicht los. Hier ist Mike Nöcker.
Ja, auch das geht, ja.
Ich hatte aber auch noch einen für Micky nach der letzten Folge, denn für alle Hörer und natürlich Zuschauer, die diesen Podcast auch im Video verfolgt und genau verfolgt haben, ist ganz klar, in unserer Gurkentruppe ist er der Corny Chancentod. Hier ist Micky Beisenherz.
Oh Mann. Ja, also aber die Gurke, die ich gefressen habe, war aber deutlich größer als Corny Chance. Ja, ich habe völlig vergessen, dass wir ja jetzt immer hier mit Video senden. Das für mich ist das sehr praktisch, weil ich bin ja noch maskiert vom Breakfast Club bei Magenta. Das heißt, ich habe die Schminke noch drauf. Also falls die Leute jetzt glauben, Beisenherz, der gottverdammte Fatzke, jetzt hat er eine eigene Maske für MML. So ist es nicht, sondern ich habe noch Restmaske von der Sendung, die ich gerade gemacht habe. Ich bin ja im Gegensatz zu, ihr seid ja für mich so zwei Arno Dübels, weißt du, ihr pennt den ganzen Tag, ihr macht gar nichts. Ich habe ja schon eine Schicht in den Knochen, ihr Ficker. So sieht es nämlich aus.
Genau.
Ja.
Der einzige Mensch hier bei Fußball MML, der wirklich arbeitet, ist Micky Beisenherz. Das muss immer wieder betont werden, auf jeden Fall. Ja. Alle anderen nicht. Alle anderen lenzen faul rum.
Hallo, so, wer sendet denn gerade von Malle? Du siehst aus wie der sehr späte Wolfgang Bosbach vom Hautton und willst mir jetzt hier einen von Arbeit erzählen. Oder du bist der Florida-Rolf von MML.
So ist es.
Aber sprechen wir doch mal über jemanden.
Lukas, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt. Lukas Vogelsang natürlich auch mit dabei. Also nur, damit es nicht untergegangen ist, Lukas.
Er ist auch dabei.
Ja.
Ja, ist auch schön. Ja. Ja. Ja, dann ist ja schon gut, ne?
Sprechen wir doch über jemanden, der wirklich gearbeitet hat und der sichtbar und ganz offensichtlich
Leroy Sané
unter
nicht gewesen
extrem,
sein. Sorry.
Du hörst jetzt auf. Wir reden heute sachlich über Leroy Sané. Ich habe nämlich extra die Kickernoten dabei. Wir hören jetzt auf. Ja. Wir haben vorher alles gesagt. Und vor allen Dingen, weißt du, es ist so niederträchtig, jetzt noch draufzuhauen. Es hat ja jeder gesehen, dass er in der deutschen Offensive einfach das schwächste Glied war. Also es ist alle anderen haben ja funktioniert, aber darüber sprechen wir noch. Aber ich wollte über jemanden sprechen, der wirklich an der Seitenlinie gearbeitet hat und in dem es an der Seitenlinie gearbeitet hat, der unter so viel sichtbarem Druck stand und der dann, glaube ich, spätestens nach dem 4:1, dem 5:1 endlich mal loslassen konnte, der so angespannt war, dass er zwei T-Shirts durchschwitzen konnte. Julian Nagelsmann, also man hat dem wirklich angemerkt, auch am Ende dann hinterher nach dem Abpfiff im Interview in der ARD, was dem für ein Wackerstein vom Herzen gefallen ist,
allerdings,
dass das nicht der nächste verkackte Start der Nationalmannschaft in eine WM war, dass er nicht diese Linie 2:18, 2:22, 2:26 fortführen musste, sondern die große Erleichterung über ein 7:1. Es war ihm ins Gesicht gestanzt nach dieser Woche.
Ja, wobei ich das witzig fand, weil du hast es so ein bisschen auf die Transpiration geschrieben. Es waren wohl übrigens vier Shirts. Also er hatte vor dem Spiel hatte er so ein schwarzes Shirt, glaube ich, irgendwie mit dem DFB-Logo drauf. Dann trug er während der ersten Halbzeit, und das habe ich direkt bemerkt, sah aus wie so einer von den Sopranos irgendwie, also so Frankie
Big Balls. Aus dem Fundus von Two and a Half Men, das war das Bowling-Shirt
Charlie
von Charlie Sheen.
Charlie Harper, ja, er sah aus wie Charlie Harper. Das hat mir extrem gut gefallen. Dann ist er in der Halbzeitpause, hat er wahrscheinlich mal kurz bei Insta und bei Twitter geguckt. Dann hat er gemerkt, dass einfach die komplette Nation sich über sein Shirt lustig macht. Dann hat er gesagt, jetzt reicht's mir, ja, Arschlöcher. Und dann hat er sich umgezogen. Hat er sich einfach ein schwarzes Shirt angezogen, was bei den Temperaturen, wobei im Stadion waren es nur 22 Grad, weil es wurde ordentlich runtergekühlt. Also auch liebe Grüße an die Hydration Breaks, die ja sowieso das Beste sind.
Aber dann bleiben wir direkt dabei, weil jetzt haben wir sie schon genannt, die Hydration Break bei 21, ja. 22 Grad, die eigentlich obsolet war, die hätte es ja nicht gebraucht. Die hat aber kurz nach dem 1:1 durch Curaçao die deutsche Mannschaft gerettet, weil es nochmal einen, der Amerikaner sagt, Regrouping gab. Sie kam nochmal zusammen. Es war In-Game-Coaching. Hat Nagelsmann auch danach im Interview gesagt. Er hat gesagt, er konnte noch einmal nachjustieren. Und damit wurde diese Hydration-Break zum Turning Point. Da soll Werner Hansch mal was draus machen. Aber diese Trinkpause hat Julian Nagelsmann dazu veranlasst und befähigt, nochmal einzugreifen. Da hat er nachjustiert. Er hat interessanterweise etwas gesagt. Er hat gesagt, danach wussten wir, wie wir die Raute von Curaçao besser bespielen können. Weil vorher wussten meine Außenverteidiger nicht so genau, was sie damit anfangen sollen, dass sie so eng stehen müssen, also so zentral. Und dann hat er nachjustiert und ab da fielen dann auch die Tore. Also diese Trinkpause hat uns in gewisser Weise in der ersten Halbzeit gerettet.
Ey, genauso habe ich es auch empfunden. Übrigens, und weil du ja Werner Hansch, da ist im Grunde genommen die Hydrierungspause hat den Fluss der Curaçaoaner versiegen lassen. Es wurde zur, jetzt pass auf, noch besser, es wurde zur Wasserscheide dieses Spiels. Ja, das ist ja so. Aber genauso habe ich es auch empfunden, weil ich glaube, Lena hatte es in einem Daily auch gesagt, dass dann der Rhythmus, also in einem anderen Spiel, dass der Rhythmus der Bosnier oder wo sie sagte, wird dann unterbrochen durch die Trinkpause. Und da das liest man dann oder hört es und denkt, ja gut, da wird der Rhythmus, die sind dann aus dem Flow. Und in diesem Spiel hast du es gesehen, weil es zu den eigenen Gunsten war. Weil es kam ja genau, wie du richtigerweise sagst, zum denkbar besten Zeitpunkt. Da geht dann nämlich Nagelsmann nochmal in den Huddle und sagt zu seinen Jungs, Leute, jetzt nicht durchdrehen, es ist alles okay, ihr spielt gut, ihr macht das vorne gut, ihr müsst hinten aufpassen, aber jetzt bitte keinen Hühnerhaufen. Also diese Hydration Break, die hat der Himmel geschickt. Oder Gianni Infantino.
Mike schart schon mit den Füßen, aber ein Gedanke noch, bevor wir ihn verlieren. Das gibt es in anderen Sportarten, beim Basketball und beim Handball als taktisches Mittel auch. Da kannst du wenn sich die gegnerische Mannschaft in einen Flow spielt, sozusagen das Handtuch werfen, kannst auf den Buzzer drücken und sagen, so, jetzt ist Timeout. Dadurch wird tatsächlich der Fluss gestoppt und du kannst eben deine Mannschaft nochmal versammeln und eine klare Ansage machen und noch taktisch ein bisschen an ein paar Schrauben drehen. Also da war es aber Glück, dass genau zu der Zeit, wo Nagelsmann eigentlich hätte auf den Buzzer drücken müssen, wenn er einen Buzzer hätte, wurde halt für ihn diese Pause veranlasst. Ja. Perfekt eigentlich vom Timing her.
Interessanterweise, also mein Empfinden wäre ja, dass diese Hydration Break ja unter anderem auch deshalb eingeführt worden ist, weil ja 1994 es ja tatsächlich eine große, große Hitzeschlacht in den USA gegeben hat bei der WM. Jetzt sind wir halt irgendwie ein paar Jahrzehnte weiter und haben klimatisierte Stadien und eigentlich ist es völlig wurscht. Kein Wunder also, dass der FIFA natürlich vorgeworfen wird, dass das Ganze nur auch stattfindet, um einfach noch einen neuen Werbebreak mit einzubringen.
Also, find ich unmöglich, sowas.
Oder? Okay. Finde ich auch.
Finde ich unmöglich. Finde ich wirklich unmöglich. Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja das große Vergnügen bei Magenta TV, das Eröffnungsspiel zu kommentieren. Und weil ja die Mexikaner und vor allem die Südafrikaner sich teilweise ein bisschen behäbig über den Platz bewegten, da hatten wir ja das Gefühl, naja, kein Wunder, es ist ja auch Mexiko und es ist ja auch heiß. Und jetzt der Hydration Break, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, ich habe mal auf die Wetter-App geguckt, es sind 19 Grad und Nieselregen. Deswegen hatte ja Klopp auch den Poncho an. Und da ist natürlich sind die Hydration Breaks sehr oft sehr lächerlich, nur du kannst sie jetzt auch nicht mehr abschaffen, weil halt einfach das komplette Turnier durchvermarktet und durchgebucht ist. Wenn du jetzt dem Werbepartner sagst, die Hydration Breaks, die lassen wir lieber, weil sie machen keinen Sinn, dann hast du diverse Firmen, die sagen, ja Moment mal, wir haben doch die Werbeinseln jetzt gebucht.
Und hier muss ich dich unterbrechen, denn bitte. Das ist die MML Hydration Break, präsentiert von Holy. So, bitte weitermachen. Aber ja, sehr gut. Es ist natürlich Quatsch, es ist pervertiert, aber es wird noch Spiele geben und darüber wurde ja auch gesprochen. Wir haben jetzt bei 20, 21 Grad ja im Grunde in so einer Mehrzweckhalle gespielt. ähnlich wie die Arena auf Schalke. Da kann man das Dach schließen. Dann hat man, wenn es regnet, ist es trocken. Wenn es heiß ist, ist es angenehm runtergekühlt. Das war jetzt ein guter Auftakt. Kleiner Gegner, angenehme Temperaturen. Nagelsmann hat auch gesagt, wie toll das war, 12 Uhr mittags, da ist man aufgestanden, hat seine erste Pasta gegessen, hat nicht so viel Zeit gehabt, um nachzudenken, ist einfach zum Spiel gefahren, hat's gespielt. Jetzt kommen spätere Spiele, also schon alleine nach deutscher Zeit ist ja dann Elfenbeinküste 22 Uhr, 22 das heißt, das Uhr. Ist dann an einem Nachmittag und ich glaube, das ist nicht in einer Halle das Spiel, das wird bedeutend wärmer werden, also kann bedeutend wärmer werden. Und dann hast du natürlich über einen Verlauf von jetzt 6 Wochen Turnier bestimmt noch die ein oder andere Hitzeschlacht, wo wir froh sein werden für die Spieler, wenn die zwischendurch mal an die Flasche kommen.
Das ist absolut korrekt. Ja, genau, das nächste Spiel ist dann um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste. Da bedanke ich mich jetzt schon mal, weil ich ja am nächsten Morgen dann wieder sehr früh ran darf. Das sind halt Dinge, die muss ich ja mitdenken.
Hast du darüber eigentlich mal nachgedacht? Also es gab ja diese wunderbare Szene bei Magenta, als Chicharito und Peter Schmeichel auf Klopp und Thomas Müller getroffen sind. Und dann haben die kurz gesprochen, Johannes B. Kerner hat das dann abmoderiert und dann hat er gefragt, worüber habt ihr denn gesprochen? Ja, die haben sich beschwert, sagte Thomas Müller, weil sie Anzüge tragen müssen. Ja, Jungs, da müsst ihr vorher in euren Vertrag schauen. Ist das bei dir so auch? Hast du überlegt, ach, das ist aber jetzt gar nicht so eine gute Idee, sich um 5.30 Uhr aufstehen muss, wenn Spiele teilweise erst um 2 Uhr nachts abgepfiffen werden?
Lukas, wir kennen uns lang genug, dass du ziemlich genau weißt, dass ich mir über derlei Dinge grundsätzlich nie Gedanken mache. Ich bin das Gegenteil von Angela Merkel, der man ja immer nachgesagt hat, dass sie die Dinge vom Ende her denkt. Nein, ich muss aber wirklich dazu sagen, ich genieße das sehr. Mir macht das Turnier Spaß. Es macht mir aber auch sehr viel Spaß, hier bei Magenta rumzusitzen, weil es hat irgendwie einen guten Vibe. Und ich muss echt nochmal sagen, das ist jetzt ein bisschen, ist nicht ganz off-topic. Ich finde es super, wie Jan Henkel immer hier so diverse Dinge im Spiel erklärt. Ich lerne dann immer noch mal was. Es geht mir sonst eigentlich immer nur so bei Lena so, dass ich denke, okay, wenn die über so ein Spiel spricht, dann erfahre ich noch mal richtig was.
Jan Henkel ist ja nicht nur der Meister an der Taktiktafel, der spricht auch alle Sprachen der Teilnehmer. Also der spricht die Sprachen aller 48 Teilnehmer bei der WM. Ja. Das ist der Einzige, der könnte ein On-Field-Interview mit jedem einzelnen Kapitän der teilnehmenden Nationen führen.
Der hat nur einmal jetzt versucht, mich in der Sendung, hat er nur versucht, mich zu ficken, weil er mich an die Taktiktafel gebeten hat. Und da habe ich aber gesagt, dann lass mal schön Jonas Hofmann machen. Das ist aber auch ehrlicherweise im Interesse des Publikums, weil ich dachte, wenn ich Nappel da neben dem da stehe, da hat ja keiner was von, weil jeder weiß, ja, was soll ich da sagen? Ja, da soll der Tar auch mal einen Schritt mehr machen. Oder ja, der wäre gut gewesen, wenn er. Also bitte nicht, ey, da sollen bitte Leute sich hinstellen, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Wobei wir ja, da kommen wir ja noch drauf, in dem Spiel gegen Curaçao einige Dinge gesehen haben in der Defensive, die gegen die Elfenbeinküste noch verdammt wichtig werden. Speziell, wenn Diamandé, wie in der ersten Halbzeit gegen Ecuador, wieder über rechts kommt. Finde ich auch interessant. Ne? Du bist halt wie früher bei uns Philipp Lahm. Du hast halt einen Spieler, wo du sagst, es ist eigentlich wurscht, ob der von links oder von rechts kommt. Er kann halt einfach beides.
Zwei Dinge an dieser Stelle. Also erstens kann ich überhaupt nicht akzeptieren, dass in diesem Podcast Chicharito fällt, ohne dass einer von euch beiden sagt,
die kleine Erbse.
Sehr gut, vielen Dank.
Natürlich.
Und mit der, dann mit der Erbse sieht man besser.
Wie es auf Mexikanisch heißt, die kleine Erbse.
Ja, genau.
Pass auf, das ist das eine.
Pass auf, Mike, auf solche Schoten stehst du, ne?
Ja. Das ist das eine. Und das zweite, vielleicht nochmal, bevor wir auch über das Spiel reden, das Synonym. Nehmen wir mal als Synonym diese 4 durchgeschwitzten T-Shirts von Julian Nagelsmann, auch als Beleg dafür. Lukas hat es ja auch eben gesagt, dass der Druck einfach vor so einem Turnier wahnsinnig hoch ist, wahrscheinlich sowieso schon wahnsinnig hoch ist, wenn man Bundestrainer ist. Da wird genau beäugt, ob man zu einem bestimmten Spiel geht oder nicht, ob man zu Hause sitzt, dies, das. Dann die Diskussion um die Nominierung, die Aufstellung. Und dann kommt ja zu allem Überfluss auch noch Jürgen Klopp dazu.
Ich wollte es gerade sagen.
Und sagt eben auf den Satz, dass der Trainer Julian Nagelsmann die Aufstellung macht, sagt er tatsächlich noch.
Ja, das ist so witzig, ne? Das ist natürlich sehr, sehr lustig und das wurde, finde ich, auch ein bisschen künstlich überhöht. Also,
Hochsterilisiert.
Die Wahrheit liegt, das wurde ein bisschen hochsterilisiert, genau. Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Du merkst ja jetzt gerade, dass Klopp und Müller sich offensichtlich sehr gut verstehen. Du hast dann teilweise auch, sag mal, so ein Flaps-Festival und aus dieser Stimmung heraus, da war Klopp richtig angezündet und sagte dann, genau wie du richtigerweise sagst, ja, Nagelsmann macht die Aufstellung noch. Dann lacht Müller sich tot und sagt, ja, wir sind ja noch im Juni, nicht im September, wo also klar ist, im September muss Klopp dann übernehmen. Also es hatte so einen ganz leichten Vibe von 1994, Berti Vogts ist Bundestrainer und nebenan im Premiere-Studio in New York steht Beckenbauer, ja gut, der Berti, ein Berti ist genug. Ja. So, ganz so ist es ja nicht, also die Relationen stimmen nicht ganz, aber es wurde im Doppelpass, hat man sich sehr, sehr, sehr echauffiert.
Ja, aber das ist ja sowieso eine spaßbefreite Veranstaltung. Wenn dann,
jetzt
wenn dann
reicht's mir, so redest so. Du nicht über aber meinen Doppelpass.
Das Problem ist doch, und da muss man zumindest einen Schritt zurücktreten und auch mal, und ich glaube, das weiß Klopp mittlerweile auch, oder beziehungsweise hat das da verstanden, hat sich ja auch jetzt öffentlich entschuldigt. Er hat gesagt, er hätte sich selbst auf den Mund schlagen können in der Sekunde. Also man kennt das ja, man sagt etwas, also dieses Wort noch perlt ihm so von der Lippe und er sieht, wie es so davon schwebt, wie so ein Heliumballon. Und er versucht es noch so einzufangen, weißt du, so, ach Gott. Ja. Und dann war es schon draußen. Ja. Und dann hat der Thomas Müller diese Hyäne natürlich auch sofort Blut gerochen, hat noch einen draufgesetzt. Und das macht es so groß, weil es dieses Flapsige hatte.
Genau.
Und natürlich ist das Problem aber auch, dass Jürgen Klopp als Figur so groß ist, dass er so viele Interviews geben musste, dass er im Vorhinein immer gefragt wurde, aber was ist denn nach der WM? Was ist denn in der nahen und fernen Zukunft? Werden Sie dann doch noch Bundestrainer? Er ist automatisch, weil er Jürgen Klopp ist, weil er diese große Figur ist im Weltfußball und vor allen Dingen auch im deutschen Fußball, ist er automatisch der Schattenbundestrainer. Und dann muss man natürlich wissen als Jürgen Klopp, dass so eine Aussage nicht einfach als flapsig abgetan wird, sondern natürlich sofort eine Drohkulisse aufbaut. So lustig, wie es gemeint war. Aber es ist natürlich etwas, womit der DFB umgehen musste, womit Nagelsmann umgehen musste. Er wurde zweimal gefragt auf der Pressekonferenz, einmal auf Deutsch, einmal dann, nachdem er nicht reagiert hatte, von einem Kollegen von der Sun, der es nochmal auf Englisch wiederholt hatte, mit sehr viel Genuss in der Stimme, der gefragt hat, aber was ist denn jetzt, was sagen Sie denn zu den Aussagen von Jürgen Klopp? Und das machte die ganze Aussage natürlich viel größer, als sie gemeint war, weil sie von Jürgen Klopp kam, der jetzt gesagt hat, es tut mir leid, für ihn ist dieses noch jetzt schon sein Unwort des Jahres.
Es hat Klopp wirklich gut gemacht. Es war ihm auch sichtlich unangenehm, was daraus wurde, ja. Und in unserer überdokumentierten Welt, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie ist ja klar, dass kein Medium das liegen lässt. Da wird natürlich der ganz große, ich sag nur Kanzlertausch, Merz, Wüst, ja. Da wird natürlich alles draus gemacht. Da wird natürlich alles draus gemacht und du schlägst die Hände beim Kopf zusammen und sagst, Leute, bitte. Man merkte es ja auch daran, dass zwischenzeitlich dann Rudi Völler zwischen Klopp und Müller stand und wie ich finde in durchaus bemerkenswerter Art und Weise beide in die Pflicht nahm und denen auch sagte, ja, ist so nach dem Motto ist, also speziell Müller, der ja noch ein Suchender sei, wie er auch sagte, also er kritisierte beide ziemlich deutlich. Es ist ja auch klar, weil er als der Sportdirektor weiß, das bringt jetzt wirklich einen Vibe in die Mannschaft, den wir hier gerade kurz vor dem Eröffnungsspiel, also dem Deutschen, nur wirklich gar nicht gebrauchen können. Also es ist so banal es ist, ja.
Er hatte Kloppo und Müller eigentlich wie so zwei Kinder, die im Hof gegen das Garagentor geschossen haben. Hatte er so beide am Ohr und hat gesagt, genau. So ihr Racker. Ja, jetzt hört mal auf. Jetzt ist der Spaß vorbei. Wie war's und auf? Jetzt ist hier Mittagsruhe. Jetzt ist hier Mittagsruhe, ja? Schluss. So. Und er hat ja auch wirklich gesagt zu Müller, ne, mach du erstmal deinen Trainerschein, dann hast du vielleicht noch eine andere Ebene in deiner Analyse.
Ja, aber das ist daran kannst du erkennen, ich meine, er hat da Jürgen Klopp und Thomas Müller, beide, die im Weltfußball jetzt keine unbedeutenden Figuren sind. Klopp natürlich in dem Zusammenhang als Trainer noch ein bisschen mehr als Müller und hat sich trotzdem, ich meine, Rudi Völler ist bekannt für seinen Jähzorn und dafür, dass er auch aufbrausend ist, legendär, Waldi, brauchen wir nicht wieder darauf einzugehen. Aber das hat den natürlich maximal angepisst, weil wenn du dir vorstellst, du brauchst die volle Konzentration vor dem ersten Spiel und dann kommt so ein Ding, was an sich harmlos ist, aber es wird medial auch so aufgebläht, dann ist es das Letzte, was du gebrauchen kannst. Aber die Kuh ist jetzt dann natürlich glücklicherweise vom Eis. Also braucht man sich auch nicht mehr allzu lange damit beschäftigen, aber du merkst natürlich, Störfeuer gibt es viele.
Gehen wir doch mal ins Spiel rein. Gerade wurde ja schon gesagt, die Defensive, die da teilweise eben auf den Rasen zelebriert wurde, kann noch für das Spiel gegen gegen die Elfenbeinküste sehr, sehr wichtig sein. Was ist euch da aufgefallen?
Naja, fangen wir mal wirklich einfach mit den positiven Sachen an. Also symptomatisch für das Spiel ist Schlotterbeck, klarer Fehlerfaktor vor dem 1:1, aber dann eben auch bei dem Standard von Nathaniel Brown, der Torschütze, dann gibt es den Bizeps. Übrigens erstes Standardtor bei einem Turnier für Deutschland seit der EM 2016, also nach 10 Jahren entweder endlich mal wieder nach einer Ecke, so muss man es sagen. Falsch, ich fange nochmal an. Erstes Tor nach einer Ecke für Deutschland bei einem Turnier seit 2016, so ist es richtig. Sonst sagen alle, ja Moment, der Reus hat doch dem Groß damals den Freistoß gegen Schweden vorgelegt.
Dankeschön.
Und so.
Ja.
Also nach einer Ecke endlich mal wieder getroffen. Nathaniel Brown übrigens der viel bessere Eckenschütze als Joshua Kimmich, das kann man nach einer Halbzeit im Spiel gegen Curaçao schon mal konstatieren. Und deshalb möchte ich auch ins Positive reingehen, weil die Position links in der Viererkette, wo man jetzt monatelang gedacht hat, der Kapitän von RB Leipzig, David Raum ist gesetzt, hat einen neuen Überraschungsstar oder zumindest einen absoluten Lichtblick, jemanden, der unter der Woche ja oft in der Zeitung stand, weil die Bayern zwischen 55 und 65 Millionen waren da kolportiert, für ihn geboten haben sollen. Also er wird wahrscheinlich ein weiterer Spieler sein, der dann diesem Bayern-Block zugeordnet werden kann, demnächst im Sommer. Aber der spielt sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Ein wunderschönes Tor, zwei Vorlagen, ist vorne super, steht hinten gut. Also für mich einfach so einer von so drei Gewinnern in diesem Spiel ist Brown. Und ich glaube, der ist jetzt erstmal Stammspieler auch.
Ja, und deswegen sage ich dem Eberl doch, der soll das klar machen mit dem Brown. Der wird ja immer teurer von Spiel zu Spiel. Und der Eberl, wo ist er überhaupt? Der soll er fix machen für 50. Und wenn jetzt Lothar Matthäus, die dumme Sau, auch noch was sagt, der kostet doch 90 Millionen. Und wir sind doch wieder die Gelackmeier.
Ja,
das ich wollte es gerade also sagen, wie gut das Lothar Matthäus
ist. Der Matthäus, der soll die Schnauze halten. Roberta.
In Dortmund reiben sie sich aber die Hände.
Ja, allerdings. Also Matcher kostet jetzt schon 80.
Lothar Matthäus hat in seiner Analyse vor dem ersten Spiel gegen Curaçao in der Bild-Zeitung geschrieben, für ihn kann Felix Metscher der Breakout-Player dieses Turniers werden. Für ihn kann der die Überraschung sein, der einer der besten Box-to-Box-Spieler der Welt, der den nächsten Schritt gehen kann in den USA und der dann ja wahrscheinlich auch sich für höhere Aufgaben empfehlen wird. Und da freuen sie sich in Dortmund. Je mehr Lothar Matthäus über Felix Metscher, je mehr Zaubertore in der sechsten Minute, ja, je mehr er an Philipp Lahm oder Jude Bellingham oder sonst welche Vergleiche gemahnt, desto teurer wird er. Also bei Dortmund sagen sie jetzt schon, pass auf, das ist jetzt schon das 100-Millionen-Etikett und ab da verhandeln wir dann, weil der natürlich besonders in den ersten 15 Minuten und dann noch in der zweiten Halbzeit ein sagenhaft gutes Spiel gemacht hat. Also auch so, wie sich Nagelsmann das gewünscht hatte, eben in dieser Position, die ja eigentlich für Leon Goretzka reserviert war, ganz klar zu sagen, okay, er ist der Box-to-Box-Spieler. Viele haben mir das geschrieben, auch in der WhatsApp-Gruppe, er erinnert wirklich an Jude Bellingham in vielen, wie er dann halt so durchs Mittelfeld pflügt und so. Also auch einer der Gewinner, würde ich sagen, also Nathaniel Brown, Felix Metscher und dann ganz klar Undav, über den wir jetzt auch noch gleich sprechen werden. Aber Metscher wird immer teurer, wenn Lothar Matthäus sich nicht mehr einkriegt, ey.
Übrigens auch interessant zu sehen, finde ich, wie unauffällig und dann doch orchestrierend Wirtz dieses Spiel teilweise an sich gerissen hat, teilweise
fand
geleitet
unauffällig?
Hat.
Ich fand ihn gar nicht so unauffällig, um ehrlich zu sein.
Naja, er war natürlich eben dadurch, dass wir so viele Torschützen gehabt haben und war ja nie der, oder war schon auch der, der dann die Assists gespielt hat. Aber ich fand so, in Teilen fand ich ihn so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so unauffällig bedeutet ja, dass er so ein bisschen großartig schon fast diese Nationalmannschaft orchestriert hat.
Ordnend.
Naja, ich fand das, genau dieses Lob oder diese Beschreibung bekommt eigentlich Joshua Kimmich von mir, weil bei Kimmich habe ich mich 90 Minuten lang gefragt, wo ist der eigentlich, weil man den ja sonst viel präsenter im Zentrum erlebt, vor allem wenn er dann von rechts reinzieht, wie es auch gedacht ist, so leicht abkippend und dann im Zentrum im Spielaufbau die Bälle auch fordert, aber der war halt in den entscheidenden Momenten da. Der Pass auf Musiala vor dem 4-1 ist absolut Zucker. Dann die Übersicht zu haben, er kriegt den Ball frei im Strafraum. Jeder andere, Micky, du und ich, wir hätten geschossen. Und er guckt rüber und sieht Undav noch und legt den einfach quer.
Du hättest vielleicht geschossen. Du hättest geschossen. Ich hätte ihn quergelegt.
Du hättest
natürlich.
Gut, natürlich.
So, danke.
Natürlich.
Aber da dann Umlauf zu sehen und vorher diesen tollen Pass, also man ist ja von ihm immer diese Chipbälle gewöhnt, aber diesen Schnittstellenpass zu spielen, diesen, wie wir früher gesagt haben, den tödlichen Pass auf Musiala, in dieser Qualität und ansonsten unauffällig von hinten heraus diese Mannschaft zu ordnen, das, da kriegt er schon auf jeden Fall mindestens Kickernote 2.
Wobei der schönste Chipball, der kam ja meines Erachtens von Jonathan Tah, der beim 1:1 auch nicht so richtig gut aussah. Und das war für mich fast die schönste Torszene. Also der Chipball von Jonathan Tah auf Leroy Sané, der den Ball wunderbar mitgenommen hat, mit dem Außenriss quasi. Und die, ich fand auch, wofür er sich entschieden hat, den Ball am Torhüter vorbeizustellen. Das war eine wunderschöne fließende Bewegung, der Pass, die Ballannahme, auch der Schlenzer, das war so schön und es hat mir wirklich leid getan für Leroy Sané, dass das Ding nicht reingegangen ist, weil das wäre das schönste Tor des Spiels gewesen. Sané insgesamt ein wenig glücklos, ich habe ihn aber nicht so negativ gesehen wie Mike. Also es war natürlich so ein bisschen so wie das.
Mike stand ja auch nicht auf dem Platz.
Ich kenne das immer, das ist richtig. Ich kenne das immer von Kicken mit Herz. Da gibt's dann immer so die Szene, da spielen ja irgendwann auch mal so körperlich beeinträchtigte Kinder irgendwann mit. Und dann macht die ganze Mannschaft von Erwachsenen, tut alles dafür, dass dieses Kind dann irgendwie noch ein Tor schießt. Und man hatte zwischenzeitlich bei der DFB-Elf auch das Gefühl, die tun jetzt alles, dass jetzt Leroy Sané bitte endlich sein Tor schießt. Und sei es auch nur deshalb, damit Sané dann endlich von Nagelsmann ausgewechselt wird, weil er ihn ja auch so lange auf dem Feld hat lassen wollen, bis er endlich trifft und sein Positiverlebnis hat. Das ist am gestrigen. Wie scheiße ist das eigentlich für Sané, dass du 7:1 gewinnst und jeder trifft. Jeder trifft, Undav trifft.
Sechs verschiedene Torschützen. Das hat es das letzte Mal bei einer WM gegeben. Bei welchem Spiel?
8:0 gegen Saudi-Arabien.
Korrekt, Micky Beisenherz. Du hast eine Hydration-Pause gewonnen in diesem Moment. Nein, aber es ist halt so, es gibt ja die gefühlte Wahrheit. Also es gibt dieses sehr Emotionale. Da haben wir uns ja auch reingesteigert in der letzten Folge,
was uns dann
schnell auch als Sané-Hass ausgelegt wird, weil wir grundsätzlich ja mit diesem phlegmatischen Auftreten auf dem Platz oft ein Problem haben. Diesem ewig uneingelösten Versprechen, der sollte eigentlich eine Generation in der Offensive begleiten und vielleicht sogar führen, aber irgendwie hat er es nie geschafft. Er ist immer noch ein Schwellenspieler, selbst mit Ende 20 jetzt. Und dann ist er jetzt irgendwie in diese Startelf gespült worden und man denkt die ganze Zeit und man schaut sich das Spiel an und gefühlt ist er der schlechteste Spieler in der deutschen Offensive gewesen. Ja, und dann schlägt man den Kicker auf und die gehen natürlich auch nach Gefühl, aber den würde ich jetzt mal eine gewisse Expertise zuschreiben. Er ist nach Kickernoten in einer Offensive von Musiala, Wirtz, Havertz, Sané und dem dann eingewechselten Undav tatsächlich der Notenschlechteste. Er hat eine 4 bekommen.
Was hat er?
Er hat eine 4 bekommen, was noch okay ist, aber er hat eine 4 bekommen. Musiala 2,5, Wirtz 2, Havertz 2 und neben Nathaniel Brown, der Spieler des Spiels im Kicker geworden ist, Undav, auch eine 1,5, der eingewechselt ist und als Joker natürlich komplett abgeliefert hat. Das Zuspiel auf Brown war eine Sensation. Das war genau dieses Straßenkicker, dieses Intuitive, das wirklich zum Zungenschneiden, dieses brasilianische Element.
Ja.
Und dann steht er richtig, weil er weiß, wo die Bälle hinfallen, als Kimmich das Ding dann querlegt. Und der Pass auf Havertz vor dem Chip ist natürlich auch sagenhaft. Das ist der zweite geniale Steckpass.
Ja, also, das ist richtig geil.
Undav nach Noten der Beste in der Offensive der Deutschen und Sané der Schlechteste. Und das ist ja im Grunde, also nach Noten fühlt man sich dann bestätigt in dem, was man selber gedacht hat beim Zuschauen.
Also wir haben ja, im Grunde haben wir eine relativ gute Situation, eine Ausgangslage. Wir haben einen sensationell in Form befindlichen Havertz. Alles dreht sich tatsächlich um Kai Havertz und Müller hat ja gesagt, Havertz spielt immer. Das
ist sein Ankerspieler.
Absolut. So, und wir können dann halt einen ebenfalls auf bestem Niveau gerade spielen von der Bank eben Undav bringen, der dann eben auch die Tore macht. Insofern eigentlich ja eine gute Ausgangssituation. Trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, ja, oder ich formuliere es mal lieber als Frage. Muss man was tun? Also muss man verändern oder muss man gegen die Elfenbeinküste einfach genauso weiterspielen?
Ja, also wir hatten ja heute Morgen hier in der Sendung ja auch schon spekuliert, was machen wir denn jetzt auf der linken Seite, wenn Diamandé über rechts kommt? Und dann liegt es durchaus, also Jonas Hofmann hatte seinerseits, wusste es auch nicht so genau, Raum oder Brown. Am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass wir gesagt haben, pass mal auf, lass doch lieber Raum ran, weil Raum kennt natürlich Diamond D aus Leipzig. So, das wäre ein Argument zu sagen, wir lassen Raum ran. Auf der anderen Seite.
Wir haben doch eine erschütternde Angst vor dem Speed von Diamonde. So, das heißt, warum spielt nicht der Spieler des Spiels gegen Kürassar und, glaube ich, schnellste Verteidiger, mindestens, also er ist mindestens der schnellste Verteidiger, wenn nicht sogar vom Topspeed her der schnellste Spieler im Aufgebot des DFB. Brown ist wahnsinnig flink. Also deswegen wollen die Bayern ihn doch eigentlich als legitimen Nachfolger. Die Bayern wollen ihn doch auch deshalb als legitimen Nachfolger von Alphonso Davies, weil er diesen Groundspeed mitbringt, weil er das einfach hat. Also lass die doch das bitte schön ausfechten, da mit der Schnelligkeit. Und natürlich, es ist ein saugutes Argument zu sagen, es ist der Kapitän von Leipzig, David Raum. Wieso spielt er nicht gegen seinen eigenen Spieler? Vielleicht sagt sich Nagelsmann, ich mache das genauso. Ich würde von der Geschwindigkeit her würde ich Brown spielen lassen. Und ich würde sogar so weit gehen, weil ich habe mir genau diese Frage heute Morgen gestellt, Mike. Was muss man verändern? Gar nichts. Weil dieses Team hat jetzt Schwung. Ein Undaf weiß, er kann von der Bank ab der 50. sofort Akzente setzen, 50., 60., vielleicht auch
kann
mal 70.
Körperlich
Minute.
Nicht anders, ne?
Und es ist ein ganz hohes Gut, dass Nagelsmann jetzt mal zu dieser Mannschaft findet und sie einfach spielen lässt, weil diese Eingespieltheit, das wird ein Fund bei dieser WM. Und du hast jetzt Zeit, in einer Gruppe, in der wir schon qualifiziert sind zu 96%, in der wir schon wissen, so viel kann nicht mehr schiefgehen, kannst du doch jetzt einfach die Spiele nehmen, um deine Stammelf sich einspielen zu lassen. Und dann ist ein Havertz gesetzt, also so wie Luis van Gaal ja immer gesagt hat, Müller spielt immer, sagt ja Müller jetzt auch, Havertz spielt immer. Dem würde ich sozusagen nach diesem Spiel und nach den Entwicklungen auch im Mannschaftsquartier und was man so hört, was die Stimmung angeht und die Form, würde ich dem zustimmen. Das Einzige, wo man drüber sprechen könnte, wäre, weil er sich auch ans Bein gefasst hat und weil er trotz seines Tores immer noch, wie kann man es denn sagen? Beschädigt ist es nicht, aber er wirkt noch unrund.
Beeinträchtigt.
Und immer noch beeinträchtigt und erst so bei 85%. Jamal Musiala ist noch nicht der Jamal Musiala, der vor seiner Verletzung war. Das Einzige, wo man, glaube ich, noch diskutieren könnte, und das hatten ja Klopp und Thomas Müller auch bei Magenta getan, wäre, kann Undaf, weil er hat ja auch auf der 10 hinter Havertz gespielt, die erste Zeit nach seiner Einwechslung, kann quasi Undaf der Ersatz für Musiala sein im nächsten Spiel. Aber auch das ist eine Grundsatzentscheidung. Gibst du Musiala die Spielpraxis in den ersten 60 Minuten oder kommt er halt dann von der Bank? Da musst du gucken. Also beides geht ja, das, was ja wiederum schon wieder ein Luxusproblem sein könnte.
Wobei ich fast schon sagen würde, also vorausgesetzt, er hat keine Verletzung und es ist ja auch Entwarnung gegeben worden von Julian Nagelsmann, finde ich fast, wenn es sozusagen auch um das Psychologische geht, finde ich es fast wichtiger, dass er in der Startelf steht und nicht eben eingewechselt wird. Denn das, was ja alle erwartet haben, dass er mit gesteigerter Spielpraxis wieder zurück zu seiner alten Form findet, das, finde ich, hat man schon in diesem Spiel gesehen, verglichen zu dem Spiel eben auch gegen Finnland und dem Spiel gegen die USA, war das eine deutliche Leistungssteigerung von Jamal Musiala. Deswegen würde ich tendenziell eher dafür plädieren, wenn er fit ist, drin lassen.
Ich würde nichts machen. Ich würde gucken, wie die mit der gleichen Aufstellung, mit dem Rückenwind von Curaçao jetzt gegen die Elfenbeinküste spielen. Und wenn du merkst, das mit Musiala funktioniert nicht, vielleicht ist dann doch noch was Muskuläres, weil er noch nicht 90 Minuten kann, dann kannst du Undaf bringen. Das ist doch fantastisch zu wissen. Also ganz ehrlich, da musst du nicht mal ein T-Shirt voll schwitzen, weil du einfach weißt, ich habe die Jungs, die kommen von der Bank. Übrigens Goretzka auch. Der kam ja dann und hat sich dieses, was da im Kicker immer heißt, hat sich nahtlos eingefügt, ist ja auch ein Kompliment. Weil die Mannschaft einfach als Maschine weiter funktioniert.
Das klingt so schmucklos, aber das ist natürlich super.
Wunderbar, genau. du kannst gucken, okay, in der Innenverteidigung kommt Rüdiger rein, du hast keinen großen Qualitätsverlust, dann kommt ein Goretzka rein, kann auch noch Impulse nach vorne bringen und ein Undaf kommt einfach mit 3 Scorern von der Bank und der pumpt natürlich vor Selbstvertrauen, ne? Der vibriert vor Selbstvertrauen, das ist so geil zu sehen. Und
hat übrigens auch hinten ausgeholfen, ne? Er hat auch mal den Kane gemacht, also den hast du plötzlich ganz hinten an der Torauslinie gesehen, wie er noch verteidigt hat, auch ganz gut. Also das spricht auch vieles für.
Heißt also auch, jetzt haben wir es dann eh schon mal mitgenommen, jetzt müssen wir ihn auch durchschleppen.
Auch der wird seine Gelegenheit, also ich würde wirklich, auch wenn ich ihn heute Morgen in der Sendung auch noch, also Rüde herabgewürdigt habe, aber das tut mir jetzt schon wieder leid, ich finde, der wird seine Qualitäten noch einbringen. Und
die unpopuläre Meinung.
Ja.
Die unpopuläre Meinung,
ja. Das Sané-Spiel wird noch kommen.
Ey, ohne Scheiß, wird wirklich? Auf jeden Fall passieren.
Glaub
wird
ich.
Auf jeden Fall passieren. Und was wir aber auch gesehen haben gegen Curaçao, es gibt echt ein bisschen was zu besprechen, was die Defensive angeht. Ja. Also wenn
das machen wir gleich.
Okay.
Das machen wir gleich, genau.
Hydration Break, jetzt ist es endlich.
Wir machen eine Hydration Break, ja. Und, die Defensive wird gleich besprochen und wann das Sané-Spiel kommen wird, das erfahrt ihr nach einer kurzen Verbraucherinformation.
Mein MML.
Vielleicht ist es ja auch so, dass AG1 hilft. Ich meine, wie schön und wie fit ist Micky Beisenherz als Beispiel, der das ja immer noch zu seiner Morgenroutine gemacht hat.
Ich habe glänzendes Fell, ich habe einen geschmeidigen Muskeltonus, also dass junge Männer mich im Freibad ansprechen und sagen Sie mal, können Sie mir mal bitte sagen, wie alt Sie sind? Ich 48, ja, das ist aber wirklich sehr, sehr gut. Und das, dann sage ich, rufe ich dem schon hinterher, während er aber schon wieder zum Lümmeln auf die Wiese gegangen ist. Ich nehme AG1, daran liegt es. Da winken sie dann meist schon ab, aber natürlich, selbstverständlich, mit einem Drink am Morgen, da versorge ich meinen Körper mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, natürlich in Pflanzenstoffen und Bakterienkulturen. Das ist die optimale Nahrungsergänzung und das ist mir ganz wichtig, ganz ohne Stress, denn Stress habe ich ja schon genug. Ne? Ich habe mehr Energie. Das ist auch gut für den Fokus und ihr wisst, Leute, wie gerne ich auf den Topf gehe. Es ist auch wichtig für die Verdauung und das Immunsystem. Also es ist schon wirklich sehr gut. Wie viele Leute habe ich in meinem persönlichen Umfeld, die andauernd krank sind? Wie häufig höre ich da, ich habe einen Infekt, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Gut, das sind natürlich teilweise auch einfach richtige Arbeitsverweigerer, aber manche sind ja auch wirklich krank. Und ich habe immer das Gefühl, mit mir ist gar nichts. Ich bin überhaupt nicht krank. Ich fühle mich total fit, das Immunsystem ist hervorragend. Mich kannst du überall abwerfen. Ich power dir da alles durch. So ist es.
Du nimmst es ja morgens. Und bei dir ist morgens jetzt ungefähr so 5.20 Uhr. Das ist nicht schwer, ne? Das schafft man auch so mit einem Auge oder nur einem halben Auge.
Das schafft man mit einem halben Auge. Da kannst du sogar mit einem Appenauge und einem Arm kannst du halt machen. Das rührst du dir einfach nur so ein Scoop, so einen kleinen.
Ein Löffel AG1, kaltes Wasser, fertig. Und
zack.
Es hat sogar noch einen fruchtig-süßen Geschmack nach Ananas und Vanille.
Ja, und was Micky gerade beschrieben hat, wird ja auch seit 15 Jahren kontinuierlich von Experten weiterentwickelt. Und die Wirksamkeit ist durch 4 klinische Studien gestützt, also absolute Ausnahme in der Supplement-Branche. Die meisten Produkte können ja keine klinischen Studien vorweisen. AG1 kann das. Und AG1 hat natürlich auch an dieser Stelle jetzt Angebote für euch. Zum Beispiel 20 € Rabatt auf die erste Bestellung, 5 Travel Packs, Vitamin D3 und K2 und ein Welcome-Kit gratis. Das Ganze macht ihr einfach mal unter drinkag1.com/mml und dementsprechend werdet ihr genau da versorgt mit allem, was ihr für euren Körper braucht. Und das Ganze hat übrigens kein Risiko. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit. Also wenn ihr pausieren wollt oder kündigen wollt, das ist jederzeit möglich. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr dann ebenfalls zusammen mit dem Link in den Shownotes. Kurze Frage in die Runde. Für wen schlägt euer Herz diesen Sommer im Turnier eigentlich am meisten? Jetzt außer natürlich für unsere Nationalelf.
Ach, ganz ehrlich, ich war ja letztes Jahr in Japan. Ich mag die Japaner. Die bringen jedes Mal so eine unfassbare taktische Disziplin, aber gleichzeitig pure Sympathie auf dem Platz.
Exakt wie unser heutiger Partner Mazda. Als japanischer Hersteller schlägt das Herz dort diesen Sommer natürlich doppelt. Und das Beste für uns alle da draußen, solange entweder Deutschland oder Japan im Turnier sind, profitieren wir vom großen Mazda-Jubelbonus bei den Mazda-WM-Wochen.
Halt, stopp! Moment mal. Heißt das, wenn wir uns in der Vorrunde mal wieder einen zurechtstolpern, aber Japan ins Viertelfinale marschiert, dann läuft die Aktion einfach weiter?
Ja, oder umgekehrt. Genauso ist es nämlich. Mit jeder Runde, die Deutschland oder Japan weiterkommt, gelten auch die Aktionsangebote weiter. Ihr sucht euch einfach euer Mazda-Lieblingsmodell aus und sichert euch beim Kauf eines Neuwagens einen Preisvorteil im Wert von bis zu 2.900 € bei teilnehmenden Mazda-Händlern. Zum Beispiel das Komfortpaket samt edler Lederausstattung beim Mazda CX-60.
Boah! Das ist mal ein satter Preisvorteil für einen Neuwagen. Und falls beide Teams irgendwann raus sind, müssen wir den Sommer ja trotzdem irgendwo überbrücken, oder?
Und auch dafür ist natürlich gesorgt, quasi als feines Nice to Have nebenbei. Mazda verlost obendrauf noch 5x2 Tickets für den Franz Beckenbauer Supercup am 22. August, wenn Bayern in Dortmund antritt. Also geht einfach auf mazda.de/angebote/WM-wochen-2026. Packen wir euch in die Shownotes und nutzt die Chance.
Genau, wie Mike gerade richtig sagte, den Link packen wir euch in die Shownotes. Drücken wir beiden Teams ganz uneigennützig die Daumen, denn je länger die kicken, desto länger spart ihr bei Mazda.
Mein MML.
Bevor wir jetzt uns nochmal in die Niederungen der Fehleranalyse begeben und sagen, ah, was hätte besser laufen können, wo muss man vielleicht noch ein paar Fehlerquellen abstellen für die Spiele gegen die zukünftigen und nächsten Gruppengegner, nämlich Ecuador und jetzt schon am Samstag um 22 Uhr die Elfenbeinküste, würde ich ganz gerne nochmal einen Blick in die internationale Presse werfen, weil das ist ja auch immer interessant. Ein erstes Spiel bei einer WM ist ja nicht nur ein Fingerzeig nach innen, sondern auch in die Welt, indem man sagt, hallo, da sind wir, so gut sind wir. Und nach meinem Dafürhalten war das schon auch ein Statement-Sieg, weil man gesagt hat, natürlich, es ist ein kleiner Gegner, aber 7 Tore muss man auch erstmal schießen. Und das vor allen Dingen mit Blick auf die Spiele, die davor schon stattgefunden haben. Man gesagt hat, das war schon mit die stärkste Mannschaft, die Deutschen, die wir da gesehen haben. Und die Daily Mail schreibt deshalb auch, der gnadenlose viermalige Weltmeister erteilt dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion bei der Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann sendet ihren Rivalen eine klare Botschaft. Würdet ihr auch so weit gehen?
Ja, ich meine, ich finde, das darf man echt nicht überbewerten. Ich finde es gut und richtig, dass man begeistert ist, dass man Spaß hat, dass man sagt, die Offensive funktioniert. Die sind vor allen Dingen als Team funktionieren die. Die haben offensichtlich eine gute Stimmung in der Mannschaft und spielen füreinander. Das ist alles gut. Es bleibt aber Curaçao. Also wir wollen jetzt auch alle nicht durchdrehen. Ich meine,
es gibt keine Kleinen mehr.
Ja, natürlich. Wir haben natürlich gesehen, dass man als Schweiz unfassbar viele Chancen verballern kann und gegen Katar dann am Ende nur unentschieden spielt. Katar, natürlich.
Katar. Hast du das Briefing der Öffentlich-Rechtlichen nicht bekommen? Das heißt Katar.
Das ist richtig.
Katar.
Ja, ist richtig. Das ist richtig. Ne? Das haben wir alles gesehen. Wir haben auch andere Mannschaften gesehen, die sich an vermeintlich schwächeren Gegnern die Zähne ausgebissen haben. So. Insofern ist das super, 7-1 gegen Curaçao zu gewinnen. Aber das kann halt unglaublich schnell auf die Fresse geben gegen die Elfenbeinküste, weil es eine andere Mannschaft ist. Die Elfenbeinküste ist hinten sehr stabil und sie sind irre schnell im Kontern. Und dann kannst halt mal ganz schnell, das einzig Positive an der Elfenbeinküste ist, dass sie keinen klassischen, richtigen Neuner haben, der torgefährlich ist. Aber wenn Diamandé sich ab und zu mal entscheidet, einfach selber abzuziehen, dann sieht es auch schon wieder anders aus. Also da ist Vorsicht geboten.
Die Elfenbeinküste ist wie so eine richtige Kreisliga-Tickentruppe. Hinten drin steht ein Dicker. Einer muss ihn machen.
Du hast ja am Anfang, einer muss ihn machen.
Ich weiß auch, wer ihn macht.
Ja, vor allem, ich habe es ja in meinem Quiz schon gesagt, ne? Vorne war hier, hinten ein Dicker letzte Woche. Also die Elfenbeinküste ist wahnsinnig gut besetzt. Und das ist natürlich, und da jetzt, pass auf, da zahle ich für dich schon mit, weil du hast gesagt, das ist eine andere Mannschaft. Ich setze noch einen drauf. Das wird ein anderes Spiel.
Sehr geil. Gut, Lukas. Ja. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, Lukas hat ja am Anfang gesagt, dass er das Spiel im Food Court geguckt hat. Ich habe es ja im Beer Court geguckt. Ich bin ja extra für euch an die Playa gefahren. Und,
das ist nett von dir, Mike. Dankeschön. Ja, sowas machst du ja privat gar nicht.
Aber ehrlicherweise hat es mich auch tatsächlich mal interessiert, wie denn so ein WM-Spiel dann irgendwo zwischen Bierkönig und deutschem Eck dann geguckt wird.
Ja, ist natürlich geil, das da zu gucken.
Absolut, es hat auch großen Spaß gemacht. Und was ich auch beobachten konnte, war, dass ich glaube, die Fans ein ganz gutes Gespür dafür haben, auch was dieses 7-1 bedeutet. Weil eben das, was man vielleicht erwartet hätte, eben gar nicht stattgefunden hat. Also keine Polonaise, kein Ovi, ist das schön, sowas haben wir lange nicht gesehen, kein Wir sind wieder wer, sondern es ist natürlich gefeiert worden, es ist auch dieses Spiel gefeiert worden, aber das ist schon so, wie man halt ein 7-1 Auftaktspiel gegen Curaçao feiert. Man freut sich, dass man eben viele Tore gesehen hat und ein schönes Spiel gesehen hat, aber es ist jetzt auch niemand ausgeflippt und hat da quasi irgendwie teutonisch oder germanische Jubelgesänge und Jubeleskapaden losgelassen. Und das spiegelt, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen das wider, wie man dieses Ergebnis letztlich auch einordnen muss.
Und trotzdem, glaube ich, So ein Auftaktsieg, auch wenn es nur gegen Curaçao ging, 7 Tore, kann absoluter Brustlöser sein. Deswegen bin ich auch eingestiegen am Anfang mit Julian Nagelsmann. Dieser ganze Druck, der von ihm abgefallen ist. Mhm. Du hast halt 2018, das war doch Auftakt gegen Mexiko, ne? Das haben wir doch damals in der Gartenhütte von zusammen. Nee,
wir haben Südkorea. Wir haben Südkorea geguckt. Südkorea
in der Gartenhütte
Mexiko geschaut. Mexiko habe ich bei Damario geguckt. Was am Pferdemarkt. So, da haben wir aber wieder auch ein so, langes Gesicht
da
gemacht.
Da kannten wir uns ja noch gar nicht so lang. Aber du hast den Auftakt gegen Mexiko verloren, du hast den Auftakt gegen Japan verloren. Da übrigens im aktuellen Kicker noch ein tolles Interview mit Nico Schlotterbeck, der sagt,
Japan ich dachte, Benedikt Höwedes im Spiel.
Ja, auch. Aber da sagt Nico Schlotterbeck, Japan hat mich lange begleitet. Und das glaube ich ihm, weil sowas bleibt. Und das hängt dann wie eine dunkle Wolke über so einer Mannschaft. Ein 7:1 zum Auftakt kann dich extrem beflügeln. Das kann dich auch erstmal durch die ersten 2 Turnierwochen tragen, bis es dann richtig ernst wird. Also ich sehe das tatsächlich durchweg positiv. Auch vor dem Hintergrund, dass man in den Interviews genau gemerkt hat, dass die Spieler das sehr wohl einordnen können. Auch inklusive, und das habt ihr beide ja schon angesprochen und anklingen lassen, der Schwächen. Also dieses 1:1 durch Curaçao war wahrscheinlich wichtiger als das 5-6 und 7-1 der Nationalmannschaft für die weiteren Tage und für den weiteren Turnierverlauf.
Auch dass so es zu dem Zeitpunkt gekommen ist, ne? Also dass es ein 1:1 war und nicht, man führt schon 6-0 und kassiert dann das 6-1 und lässt das dann sozusagen so weitermöpseln. ich glaube tatsächlich, dass der Zeitpunkt auch für die Mannschaft extrem wichtig gewesen ist. Ihr wolltet ja die ganze Zeit noch ein bisschen über die Defensive reden. Ein paar Sekunden habt ihr ja noch Zeit dazu.
Ja, du hast das mehrfach angesprochen. Du hast gesagt, du hast doch... Also
es klang so durch.
Du hast mehrfach gesagt, man muss ja noch über die Defensive sprechen. Ich dachte, du hättest noch irgendwas. Jetzt schiebst du uns das so zu. Naja, es ist doch einfach, die 100%ig stimmen die Abstimmung nicht. Das ist aber auch ganz normal. Das ist integral. Das ist einfach Teil dieses Fußballs, den Nagelsmann auch spielen lässt. Das ist immer, ich finde, die Achillesferse ist am Ende die Viererkette und ist natürlich auch... mit dem defensiven Mittelfeld zusammen, das stimmt ja nicht alles hundertprozentig, weil noch ein zweiter starker Sechser fehlt. Also so großartig wie ein Matcher als Box-to-Box ist, finde ich, dir fehlt noch so der von uns ja seit 10 Jahren für alle Mannschaften geforderte Wellenbrecher. Den hast du halt nicht. Also dieser Casemiro-Spielertyp. Und es fehlt noch in der Feinjustierung der Mannschaft. Und das fällt dir natürlich gegen einen Gegner wie die Elfenbeinküste oder später dann, egal, Türkei, Norwegen, Frankreich, you name it, kann dir das natürlich viel eher auf die Füße fallen. Und dann hast du diese Lücken. Dann hast du eine Mannschaft, die sehr hoch steht, weil sie auch das offensive Spiel mag. Das ist einfach auch in ihrer DNA. Und dann wirst du halt ausgekontert. Und das haben wir gegen Finnland gesehen, das haben wir gegen die USA gesehen, das haben wir bei dem 1:1 gesehen. Sie stehen oft nicht gut sortiert in der Rückwärtsbewegung nach offensiven Ballverlusten. Also wenn es dann sozusagen wenn der Gegner in den Konter geht und Curaçao hat es einmal sogar schlecht zu Ende gespielt, da war rechts sogar jemand frei, da war ein Spieler von Curaçao war frei und links haben sie es nicht geschafft, den Ball rüber zu spielen. Wenn sie diesen Pass gespielt haben und andere Mannschaften haben die Spieler dafür, diesen Pass zu spielen, dann stehst du offen, dann kassierst du im Zweifel sogar das Zweite. Und das muss man irgendwie beheben. Aber auch das kannst du, glaube ich, nur im Turnierverlauf mit stärkeren Gegnern einfach nochmal justieren.
Ja, absolut. Also vielleicht eine einzige Erkenntnis. Ich bin mal sehr gespannt, wie die auch ins Turnier starten. Aber ich bin schon jetzt auch ein bisschen positiver, weil alle ja immer sagen, im Achtelfinale ist Schluss für unsere Nationalmannschaft, weil dann geht's gegen Frankreich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn das Ergebnis mitgenommen wird und auch gegen Elfenbeinküste ähnlich weiter erfolgreich gespielt wird, habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir so komplett chancenlos gegen Frankreich sein werden.
Aber wir sollten halt erstmal gewarnt sein, weil eben jene Franzosen haben im letzten Test gegen die Elfenbeinküste 1:2 verloren. Also das haben die sich auch anders vorgestellt. Also Elfenbeinküste ist jetzt der Gradmesser und da muss man halt gucken, wie sehr das dann auch in die Euphorie auf gut Deutsch gesagt, reinscheißt. Also wenn das Spiel wird, ne?
Genau. Also der Klassiker ist ja immer wie das eigentlich immer war bei den großen Turnieren, das erste Spiel Euphorie, so, ne? Dann das zweite Spiel jämmerlich, vielleicht in dem Zweifel sogar nur unentschieden. Früher, als es noch nicht den Modus gab, dass einfach wie bei Oprah einfach alle gewinnen und alle weiterkommen, hieß es dann im dritten Spiel, heute fliegen wir raus, Schlotter, Nagelsmann, das wird nichts mehr und dann wird das dritte dann groß gewonnen und dann wir sind wieder wer. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Aber ich glaube, dass also die Elfenbeinküste für vieles taugt, um das eigene Potenzial mal sehr deutlich zu sehen. Wie setzt sich die deutsche Offensive durch gegen die sehr gute Abwehr der Elfenbeinküste? Und um mal bei Diamandé als Beispiel zu bleiben, der ist natürlich auch ein sehr guter Gradmesser dafür, wie geht die deutsche Verteidigung später mit Leuten um, wie beispielsweise Mbappé oder Dembélé. Denn wir wissen, wo die herkommen, wir wissen, wie schnell die sind, wir wissen, wie technisch gut die sind. Das ist schon jemand, der ungefähr auf diesem Niveau ist und wahrscheinlich auch für ähnliche Summen demnächst wechseln wird. Also da kann man sich schon mal als deutsche Abwehr ganz gut dran ausprobieren, wie man den, unter anderem den, in den Griff kriegen wird.
Wir haben ja am Donnerstag noch eine Folge, wo wir uns explizit dann mit der Elfenbeinküste, mit der Elfenküste, wie schön das
Elfenküste,
ist.
Elfenküste, schön.
Die Elfenküste.
Ja.
Elfenküste. Ah.
Ja.
So.
Ja.
Wo wir uns dann explizit mit der Elfenbeinküste beschäftigen, auch in der Vorschau. Jetzt gibt es ja noch andere Spiele. Ich bin ja wahnsinnig angezündet, weil jetzt auch mal ein paar Partien kommen, so wie gestern Nacht übrigens schon Holland gegen Japan. Kommt jetzt am Mittwoch das Spiel Tuchel und Kane gegen die alten Männer aus Kroatien. 22 Uhr. Micky, du wirst es ja auch schauen. Ich weiß es bei dir, Mike, weiß ich es nicht. Das ist ein Spiel, an dem komme ich persönlich nicht vorbei. Kroatien, zuletzt Vize-Weltmeister und WM-Dritter. Ich glaube, die Offensive ist zusammen 280 Jahre alt. Andrej Kramaric, so Perisic, Modric, das ist schon Wahnsinn. Und sie sind aber immer noch irgendwie auf Ball- und Augenhöhe gegen Tuchels Engländer. Also das ist so ein Spiel, da habe ich dann auch Bock aufs Turnier. Das ist so mein Einstieg ins Turnier.
Absolut.
Auf jeden Fall. Und vielleicht auch mal ein bisschen gespoilert, Spanien trifft ja auf Kap Verde. Da sagt man jetzt, ja, das ist ja so, wie Deutschland trifft auf Curaçao. Kleine Einschätzung von Lena. Sie glaubt, von diesen ganzen Neulingen der WM, dass Kap Verde tatsächlich das stärkste Team ist. Also es ist möglicherweise dann eben auch ein spannendes Spiel, das man sehen kann. Überhaupt finde ich es jetzt tatsächlich wichtig, weil wir uns ja am Donnerstag auch wiedersehen, dass wir jetzt dann auch mal den Eindruck bekommen, wie steigt Spanien ins Turnier ein? Was ist mit England?
Ich freue mich auf Frankreich gegen Senegal.
Genau.
Ja. Das ist ja das Eröffnungsspiel 2002. Wir erinnern uns. Da wurde es interessant. Da habe ich total
Frankreich,
Bock drauf. Das ist
morgen Argentinien kommt. Absolut. Also insofern, Donnerstag
ist einiges. Der große Schandfleck in der Geschichte der Franzosen tatsächlich, dieses Spiel damals verloren zu haben, als amtierender Weltmeister.
Mögen bitte neue Schandflecken dazukommen.
Donnerstag gibt es also einiges wieder zu besprechen. Vielleicht eine Anmerkung noch vom Ballermann. Erstmal wieder die Erkenntnis, dass wir einfach fantastische Fans haben, die einfach super nett sind. Und
weil sie alle natürlich 3,8 Atü haben, ne? Da sind die natürlich auch nett.
Es hielt sich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch alles in Grenzen. Aber ich kann und soll auch Grüße bestellen vom Ballermann quasi an euch beide, weil wir nochmal extrem gelobt worden sind für unseren Auftritt bei Magenta TV. Erstmal an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Magenta TV, dass wir es machen durften. Wer es nicht mitbekommen hat.
Ich habe erschreckend viel Gutes gehört. Ich habe gedacht, Leute.
Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben ja das Eröffnungsspiel kommentiert. Und ich kann also tatsächlich dann aus erster Quelle nochmal sagen, das kam ganz gut an.
Ja, aber das ist doch hervorragend. Vor allen Dingen bei diesem Spiel. Es war auch dankbar. Es war dankbar für uns. Also gerade im Vergleich zu dem Spiel der Deutschen gegen Curaçao war das ja wirklich mitunter Standfußball. Also es gab so ein bisschen wie wenn man sich nochmal die alten Spiele aus den 70ern und 80ern aus der Dose holt und dann guckt, wie war das eigentlich damals? Ja, das Jahrhundert, ich habe mir für einen Text damals für Olli Wurm und für mein Buch dann auch, habe ich mir das Jahrhundertspiel nochmal angeschaut. Das ist natürlich fantastisch von der Dramaturgie und von der Dramatik her, wie die Tore fallen, aber es ist so unfassbar langsamer Fußball. Und das Eröffnungsspiel war wirklich im Aztekenstadion eine große Reminiszenz an all die großen Momente im Aztekenstadion, weil es in derselben Geschwindigkeit wie die 70er und 80er gespielt
wurde. Du hast gedacht, sie hätten bei Magenta nochmal die Classics gezeigt.
Ja, fantastisch.
Und dann hast du so nach 20 Minuten gemerkt, nee, das ist ein aktuelles Spiel. Also da muss man sagen, du weißt ja, ich sag ja, wenn man sich das eigene Spiel auf Video anguckt, ne, wie man auf dem Knacki spielt und so, oft packt einen, also fast schon der Ekel. Und dann stellst du plötzlich fest, beim WM-Eröffnungsspiel, Spiel, naja, so einen großen Unterschied gibt's da zumindest.
Und deswegen hatten wir aber auch genug Zeit, weil es hatte sich sozusagen unserem Tempo angepasst.
Genau.
Und wir konnten deshalb schön die Stimme drüberlegen. Also das hat großen Spaß gemacht. Und natürlich auch da wieder die Dramaturgie. Am Ende die drei Platzverweise. Mein Kumpel Max sagte so schön, er glaubt, dass dieser brasilianische Schiedsrichter Sampaio, der natürlich, das ist der Name fürs Eröffnungsspiel. Wenn man Sampaio heißt, dann spielt Sampaio, man eine wichtige Rolle in WM-Eröffnungsspielen.
Ja.
Schiedsrichter Sampaio aus Brasilien, sagte mein Kumpel Max, er glaubt, dass der ja aus dem Kleinfeldfußball kommt. Dem waren einfach zu viele Leute auf dem Platz.
Ja, möglicherweise. Habt ihr eigentlich gesehen,
schöne Beobachtung.
Habt ihr eigentlich gesehen, dass für euch, extra für euch, da ihr ja Simpsons-Fans seid, extra für euch ein Stadion mit Hecke gebaut wurde?
Ach, wirklich?
Ja, in Kanada. Das Eröffnungsspiel von Kanada ist tatsächlich aus Sicherheitsgründen, was ich eine hübsche Idee finde, statt so Zäunen und sonstigen Sachen oder eben Gräben, wo man reinfallen kann, haben sie eine Hecke drumherum gebaut.
Finde ich schön. Aber kommt denn dann auch hinter der Hecke dann in dem Stadion auch so ein Nachbar hervor, der sagt, jetzt reicht mir, ich steche euch den Ball kaputt, ihr kleinen Wichserse.
Genau der
kommt. Das wäre nur konsequent.
Ja.
Aber es werden viele Strafstöße verhängt, weil es ist ja drei Hecken Elfer.
Vielen Dank, ich muss jetzt auch langsam mal los. Ne? Es reicht jetzt einfach.
Haben wir noch, ich habe noch einen schönen Schluss, dann haben wir es nämlich. Weil ausgerechnet mit einem 7:1 über Curaçao hat Deutschland jetzt die Führung in der ewigen Tortabelle übernommen. Die meisten Tore bei Weltmeisterschaften hat Deutschland jetzt 239 und hat eben mit einem 7:1 Brasilien überflügelt, die 238 hatten.
Und ja, noch wir haben. Sind wieder wer.
Wir sind wieder
sehr gut.
Mit dieser Zahl und dieser Erkenntnis entlassen wir euch in die weiteren Spiele der Fußball-WM. Am Donnerstag sitzen wir schon wieder zusammen und werden über all das reden, was wir so rechts und links des Weges beobachtet haben. Und natürlich werden wir euch ein bisschen einstimmen auf die Elfenbeinküste. Insofern.
André Kramaric!
André Kramaric! Ich gehe jetzt auf die Elfenküste. Elfen.
Ist das eigentlich der Titel für die heutige Folge?
Ja, natürlich.
Es ist nicht, wir sind wieder wer. Es ist die Elfenküste.
Es ist die Elfenküste, ja.
Genau.
Habt eine schöne Zeit. Also, macht's gut,
Rabauken, ich fliege jetzt mal zurück nach Hamburg. Habe jetzt 5 Tage Breakfast Club hinter mir. Ich schlafe mich jetzt mal aus. Ne? Also,
mach das mal.
Tschüss, bis ihr dann. Lümmel.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.